möchte uns einen Abschnitt lesen aus Gottes Wort, aus dem Galaterbrief, Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Ich fand es interessant, was die Bibel sagt zu diesem ganzen Bereich Liebe. Und zuerst habe ich mir gedacht, ich nehme mal einen Teil davon, nämlich diesen Teil des Friedens. Und dann wurde mir einfach deutlich, wenn die Bibel sagt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, dass das alles verbunden ist, dass eins ohne das andere nicht geht, dass eins das andere bewirkt und dass eins das andere auch auslöst. Und trotzdem geht es mir heute Morgen speziell um dieses eine Thema, ein Friedensstifter werden. Und ich habe dazu, als ich mich dazu nochmal befasste damit, was Frieden eigentlich bedeutet, auch für uns im Alltag, dann wurde mir wieder deutlich, dass mittlerweile ja in unserem Land jede zweite Ehe geschieden wird. Und ich fand es auch interessant, dass 80% der Männer, das war eine interessante Statistik, die ich gelesen habe, 80% der Männer, die geschieden sind und wieder verheiratet sind, würden sagen, nach ein paar Jahren, sie könnten sich doch vorstellen, wieder mit ihrer ersten Frau zu leben. Und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und kam, wer das nicht nachvollziehen kann, wie gesagt, sind 80%, also ein paar werden da sicherlich betroffen sein. Und dann bin ich ins Internet gegangen. Das Erste, was mir da entgegensprang, war Scheidung einfach online. Das war die Headline. Und unter der Headline stand dann einvernehmlich Scheidung direkt von zu Hause aus, schnell und günstig, www.scheidungsexpress.de. Und da habe ich mir gedacht, wie einfach werden doch heute Dinge gemacht. Oder uns wird suggeriert, wie einfach Dinge sind oder wie einfach eventuell gewisse Konflikte zu lösen sind, wenn man sich der schwereren Arbeit nicht stellen will. Ein Friedensstifter zu sein, ist eine schwere Arbeit. Frieden zu stiften, fällt uns nicht in den Schoß. Wir erleben das auch in vielen Gemeinden. Unser englischer Leiter sagte einmal, unser früherer englischer Leiter, bei einer Predigt gebrauchte er dieses Beispiel und sagte, er war in einer Gemeinde und diese Gemeinde war mal größer und hat sich sehr verkleinert. Früher hatte sie 180 Mitglieder und aufgrund eines Anlasses sind 100 Leute gegangen und jetzt waren nur noch 80 da. Und er sagt, der Ausgangspunkt eigentlich des Konfliktes war eine Gemeindefeier. Und es ging um die Gestaltung der Gemeindefeier. Und er sagt, eigentlich ging es darum, ob es Cremetorte geben sollte oder trockene Stücke. Und man fragt sich, wie kann das sein, dass das zu einem Gemeindekonflikt führt? Und ich denke, das ist sicher nur ein Auslöser. Und dahinter steckt einfach eine große Dynamik an Konfliktpotenzial. Aber wenn so ein Konfliktpotenzial da ist, dann gebraucht es wirklich nur noch so wenig und lächerlich wenig, um so etwas auszulösen. Millionen von Menschen wurden in der Vergangenheit in Kriegen getötet. Und der Grund? Ein Staatsmann oder ein König konnte nicht mit einem anderen. Leider passiert das auch heute noch. Ich denke mal, Gott sei Dank in unseren westlich geprägten Ländern weniger, und das ist auch gut so. Hunderttausende von Familien werden auseinandergerissen, einfach nur durch Streitigkeiten. Und in nicht wenigen durch Erbschaftsstreitigkeiten. Man sagt, in unserem Lande werden in diesen Jahren noch in den nächsten Jahren Milliarden vererbt. Und das führt auch zu unglaublich vielen Streitigkeiten. Unsere Gesellschaft ist durch Hetze geprägt. Auch wir als Christen können uns dem nicht entziehen. Und meine Überzeugung ist, Hetze, auch nach vielen Jahren Ehe, Hetze ist der größte Krieg. Hetze produziert Gereiztheit. Und das alles bringt Müdigkeit. Wer müde ist, der lässt seine Konzentration schleifen, der kann die Energie nicht mehr aufbringen, um gegen schlechte Dinge gegen uns zu gehen. Und für viele beginnt auch ein Sonntag mit Hetze. Und früher ist uns das, als unsere Kinder kleiner waren, ist uns das mal so deutlich geworden, wie oft unser Sonntag mit Hetze begann. Und wir haben uns dann entschieden, wir werden bewusst früher aufstehen. Wir werden lieber im Bett geblieben, aber wir haben uns bewusst entschieden, wir stehen früher auf. Und seitdem essen wir, frühstücken wir in Ruhe, und seitdem geht es besser, oder ging es sehr viel besser. Und diese Gewohnheit habe ich bis heute beibehalten. Es lohnt sich, in Frieden in einen Gottesdienst zu gehen. Ist es nicht fatal, wenn wir dadurch, dass wir einfach diese Disziplin nicht haben, manchmal unseren Sonntag zerstören? Einfach dadurch, dass wir schon in Hetze kommen. Petrus macht das an einer anderen Stelle auch deutlich, was Hetze oder was Spannung produzieren kann. In 1. Petrus 4, Vers 12 sagt er, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung. Petrus sagt, auch Glaubensspannung, auch Versuchungen, Anfechtungen können dazu führen, dass wir unter Spannung kommen. Und das ist auch so. Es gibt auch persönliche Spannung, wenn uns jemand etwas sagt, was uns nicht gefällt. Und auch das kann zu Spannung führen. Vorgesetzte oder jemand aus der Gemeinde, der einem sagt, was nicht gefällt. Heute Morgen, als ich meine PowerPoint abgegeben habe, hat mir der gute Bruder am Mischpult gesagt, das ist recht spät. Und er hat recht gehabt, eigentlich sollte er schon das für die Lieder liefern. Und ich glaube, ich muss einfach sagen, ich bin zu spät losgefahren. Ich könnte auch sagen, da draußen waren so viele Autos, echt mehr als ich dachte. Also ganz toll, dass ihr trotz Regen so zahlreich hier heute Morgen erschienen seid. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Autos hier sind. Aber ich bin zu spät losgefahren und habe ihn unter Druck gebracht. Und das ist nicht gut. Aber er war so professionell, der hat das trotzdem alles ganz toll. Ich hoffe, der Nächste macht so ein paar besser. In unserer Gesellschaft lieben wir es, Freiheit zu haben. Und wir empfinden Kritik einfach als ätzend und mögen es, wenn wir kritisiert werden. Die Bibel definiert den Teufel als den Ankläger der Brüder. Die Bibel sagt, er klagt uns ständig an. Und das bringt uns ebenfalls unter Spannung. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir sehen, wir leben in einer Welt, die einfach Spannung produziert. Wir leben in einer Welt, die, das klang vorhin auch schon mal an, die nicht die Werte weitergibt, die eigentlich die Bibel in den Mittelpunkt stellt. Deshalb sagt die Bibel auch, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert eure Sinne. Wenn du ein Friedensstifter sein willst, dann bedeutet das, dass du dir selbst sagen musst, ich möchte meine Sinne erneuern, und das ist nicht nur eine Einmalentscheidung, sondern in diesem Bereich muss ich ständig an mir arbeiten. Wir sollen uns segnen und nicht gegeneinander fluchen und uns beschuldigen. Offenheit und Transparenz, ja, das ist ganz wichtig, aber nur in einer Einstellung der Liebe. Deshalb sagt die Bibel auch, wenn einer was gegen den anderen sagt, wir sollen kein Zeugnis annehmen, außer das sind Zeugen. Vermutung verschlechtert Vertrauen. Und das ist ein großer Friedenskill. Die Bibel möchte, dass wir Zeugnis sind in dieser Welt. Und ich denke, eine Aufstellung, die ich neulich einmal gelesen habe, ist sehr nachdenklich. Ich habe einmal ich habe etwas gelesen zu Vertrauen und was Vertrauen ausmacht oder wie Vertrauen geschaffen wird. Wir würden denken, also Vertrauen, das leuchtet uns ein, besteht zu einem gewissen Prozentsatz aus Glaubwürdigkeit. Wenn ich einer Person nicht glauben könnte, ja, dann hätte ich kein Vertrauen. Das macht Sinn. Also wenn ich vorwärts gucke, geht er rückwärts. Genau, er geht vorwärts. Danke. Okay. Wenn wir keine technisch begabten Frauen hätten, ja. Okay. So, 15% ist Kompetenz bei Vertrauen. Das leuchtet uns auch noch ab. Also, gestern habe ich ein paar Bilder gesehen von den Leuten, die über das Seil da, von dem einen, der über das Seil da in Wolkenkratzer ging, Frankfurt. Ich gehe davon aus, der hat das schon mal gemacht. Also, ich denke, der hat Kompetenz und dem würde ich vertrauen, dass er das wieder hinkriegt. Und ein weiterer Punkt ist, das ist vielleicht überraschender, aber nicht ganz so überraschend, ist das für mich persönlich Nutzen. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. Wir sind so gepolt, dass wir auch unseren eigenen Nutzen daraus haben wollen. Und wenn wir das mal zusammenziehen, dann kommen wir auf ungefähr die Hälfte dessen, was Vertrauen ist. Und jetzt gibt es noch 50% mehr von etwas anderem, das nämlich der Überraschung ist. Also es wird deutlich, es ist gar nicht so einfach mit dem Vertrauen. Trotz Glaubwürdigkeit, trotz Kompetenz einer anderen Person, mit die uns umgeben, seien es Christen oder nicht, und auch in unserer Ehe. Und obwohl Elemente noch da sind, die mir persönlich sogar nützen können, wenn die Person etwas tut, was ich nicht erwarte, oder wenn etwas geschieht, was ich nicht erwarte, kann ich trotzdem spontan völlig anders werden. Und dann wundern sich Menschen nach der Welt, warum es zu einem Konflikt kommt. Und das ist sehr schwierig. Wir Menschen sind verschieden. Wir sind unterschiedliche Typen. Wenn ich sie in zwei Gruppen klassifizieren würde, würde ich sagen, der eine ist mehr rational und systematisch. Andere, manche beschreiben als Mosaikmenschen, die so mehr von Stück zu Stück gehen und nicht so strukturiert sind. Und trotzdem können wir uns immer wieder fragen, was haben wir gemeinsam? Wo stimmen wir überein? Ich denke an das hohe priesterliche Gebet Jesu in Johannes 17. Alle Gebete, die Jesus dort spricht, betreffen die Einheit von Christen. Außer einer Bitte, nämlich, dass er uns vor dem Bösen bewahrt. Und einmal heißt es dort, dass der Vater verherrlicht werde. Alles andere, quasi das Vermächtnis Jesu, sein letztes Gebet, ging darum, dass er besorgt war um die Einheit von Christen. In ihrer kleinen Zelle, das heißt in Familie, in Ehe und in der Gemeinde. Die Einheit von Christen ist hochgradig gefährdet. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass sie gefährdet ist und nicht, das ist nicht mit einer Einmalpredigt getan, sie wird immer gefährdet sein. Weil der Feind Gottes diese Einheit immer wieder angreift. Und ich bin auch in unserem Werk bei Jugend für Christus immer so dankbar, wenn wir Frieden haben. Aber wir können nur Frieden haben oft, indem wir auch Dinge offen ansprechen. Und das ist ganz wichtig. Manche Leute meinen, wenn ich Dinge nicht anspreche, das wäre das Beste, um Frieden zu erhalten. Nein, es ist die beste Investition, dass es morgen zum Megaknall wird. Manchmal muss man den Frieden unterbrechen, bewusst Dinge ansprechen, und dazu gehört Mut. Bewusst Dinge ansprechen, damit der Frieden länger hält. Dauerhafter ist eine bessere Grundlage. Und dazu braucht man Mut. Das zeigt auch, wo Jesus die Priorität hinlegt. Gemeinsam sollen wir miteinander arbeiten. Und das ist das größte Problem in christlicher Gemeinschaft. Das, was dich oft am meisten an deinem Bruder, an deiner Schwester ärgert oder stört, ist das oft, was in dir selbst ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Nicht unbedingt 100%, aber in vielen Bereichen vielleicht. Das ist ein Problem. Starke Leistungsmenschen, davon gibt es viele unter uns, fassen Kritik auch sehr häufig als Ablehnung. Wenn man Ihnen zum Beispiel sagen würde, auf diesem oder jenem Gebiet könnten Sie das verbessern, dann meinen Sie gleich, alles, was Sie tun, wäre Schrott. Oder Sie als Person hätten völlig versagt. Oft ist das gar nicht gemeint. Ein Friedensstifter werden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wie kann das angehen? Ich denke, es hat damit zu tun, mit Argumentationen umgehen, Vertrauen aufbauen und Versöhnung schaffen. Für sich selbst, aber auch für andere. Und Frage ist, die ich dir heute Morgen stellen möchte, könntest du das als deine Mission sehen? Ein Friedensstifter. Diese Welt braucht so etwas. Wie gesagt, kein Pseudo-Frieden, sondern ein offensiv ein Friedensstifter zu werden. Eine Voraussetzung ist Ehrlichkeit. Das heißt, dass ich Menschen, denen ich vielleicht etwas zu sagen habe, dass ich sie nicht nur kritisiere, sondern dass ich auch für sie bete. Ich habe in einer Phase in meinem Leben festgestellt, wenn ich mich über jemanden ärgere, ich bete nicht für sie, dass Gott sie verändert. Das ist irgendwo nicht ehrlich. Dass ich auch für sie bete in aller Demut, dass ich mich selber darunter stelle und aufrichte. Dann auch, dass du die wichtigsten Punkte der Übereinstimmung förderst. Zwischen euch beiden oder auch mit anderen. Das heißt, dass ich auch das Gute im Leben des anderen sehe. Dass ich die gleiche Energie da reinstecke, auch das zu sehen, was der andere Gutes macht. Ganz wichtig ist, das Recht aufzugeben, sich verletzt zu fühlen. Und das ist mir so deutlich geworden, wie häufig ich vergesse, dass Gott sein Recht aufgab, Jesus Christus gab sein Recht auf, über meine Sünde verletzt zu sein, über meine Ablehnung. Gott gab dieses Recht auf. Er hat mir eine unbezahlbare Schuld vergeben. Und deshalb sollte es auch nur Schuld vergeben können, weil Jesus dir Schuld vergeben hat. Und ich glaube, Menschen, denen es schwerfällt, Schuld zu vergeben, haben innerlich, obwohl sie das nicht sehen, versteckt sehr viel Stolz. Diesen Stolz solltest du nicht haben, weil Jesus dir Schuld vergeben. Und vielleicht liegt es daran, dass dir noch gar nicht deutlich geworden ist, was Jesus dir vergeben hat. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Ab dem Moment, wo ich meinen Feind liebe, habe ich seine Schuld vergeben. Hilfreich ist auch, dass du die Bewertung von Motiven anwendest. Nur Gott kennt die Motive des anderen ganz genau. Und Jesus sagt klar und deutlich, du sollst nicht richten. Gott möchte nicht, dass wir richten, er will der Richter sein. Und vor allen Dingen, wir sollen nicht verurteilen. Es ist auch hilfreich, nicht auf die Schuld von anderen einzugehen. Wenn du spontan eingehen willst auf Anschuldigungen anderer, das geht meistens daneben. Beschuldigungen sind oft emotionale Ausbrüche, die primär durch Vergebung und nicht durch Erklärung gelöst werden. Da nützt auch die allerbeste Schulung, die ich in Kommunikation habe, das nützt nichts. Wenn ich ein Studium in Psychologie habe oder ein Studium in Pädagogik, und vielleicht sind einige hier, die das haben oder tangierend haben, all das nützt dir nicht, wenn du es nicht in die Praxis bringst, wenn du nicht vergeben willst, dann nützt das beste Studium. Jede Verteidigung von einem Beschuldigten erhöht oft nur den Angriff, den Ärger des Beschuldigten. Hilfreich ist, die Anzahl der Beteiligten zu begrenzen. Wisst ihr, wie viel mehr Energie man braucht, wenn man drei Leute hat in einem Konflikt statt zwei? Die dreifache Menge an Energie braucht man dazu, um diesen Konflikt zu lösen. Proportional gesehen. Befasse dich auch immer nur mit einer Sache auf einmal, nicht mit vielen. Erweitere nicht den Bereich der Aussage auf weitere Dinge, wenn es dir wirklich um Versöhnung geht. Fatal ist es auch, wenn man richtig und falsch positioniert hat. Wichtig ist, auch Menschen mit der höchsten Integrität haben verschiedene Ansichten über gewisse Dinge oder über den gleichen Vorgang. Niemand muss dabei Recht oder Unrecht haben. Gott allein hat die vollkommene Sicht und das ganze Bild. Gut ist, niemals von Annahmen auszugehen. Vermutungen erhöhen nämlich Missverständnisse. Und analytische Menschen sind oft die, die eher Vermutungen haben und Vermutungen bei anderen oder Dinge bei anderen vermuten. Stelle Fragen, wenn die Handlungen, Positionen oder Aussagen des anderen völlig unklar sind. Und das Allerwichtigste, suche aktiv nach Versöhnung. Das heißt, bete darüber, werde praktisch in der Versöhnung. Und damit erfüllst du das Gebot Jesu, andere zu lieben, so wie er uns geliebt hat. In Matthäus 5 sagt Jesus, dass in den Seligpreisungen, die wir kennen, in Vers 9, da heißt es, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder. Selig sind die Friedfertigen. Gott möchte, dass du ein Friedensstifter bist. Und Gott legt einen besonderen Segen darauf, wenn Menschen Frieden stiften. In dieser Welt. Ein Friedensstifter sucht nicht seinen Weg. Ein Friedensstifter konzentriert sich auf andere, nicht auf dich. Je mehr du dich auf dich konzentrierst, je mehr wirst du nur versuchen, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Paulus sagt im Römerbrief, da wendet er sich an vorigen Versen aus dem Galaterbrief, Paulus wendet sich hier wieder an eine Gemeinde und er sagt in Römer 12, Vers 19, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht er. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt haben. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Liebe. Und damit überwindest du auch dich selbst. Und Paulus sagt, es auch an der an die Gemeinde der Epheser. Paulus kennt diese Dynamik des Streites in den Gemeinden und er wendet sich auch an die Epheser und sagt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig geht, mit der ihr berufen seid. Paulus sagt, ihr habt eine Berufung und er sagt in aller Demut und Sanften, in Geduld, ertraget einer den anderen in der Liebe. Ohne, dass ich den Liebe infiziert, ich vergebe dem anderen, ich versöhne den. Und das tue ich aktiv. Und damit kann ich nur Frieden schaffen. Und er sagt dann, seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und das geht nicht in einer Gemeinde, dass wir uns auf den Nachbarn verlassen und einfach sagen. Aber ich finde das beeindruckend. Diese Person lebt, was diese Person tun, die guten Einfluss in unserer Gemeinde hat. Nein, jeder ist drin. Jeder Einzelne. Auch da ist das Band so stark wie der schwächste Glied. Paulus sagt, ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube. Das Endziel, sagt Paulus zu seinem Jünger oder zu dem, den er, wo er ein Mentor. Paulus sagt, das Endziel ist eigentlich das Volk. Das Endziel aller Unterweisung, sagt Paulus zu Timotheus, ist Liebe. Und da habe ich wirklich mal nochmal neu innehalten müssen. Das Endziel aller Unterweisung ist Liebe. Paulus sagt, aus reinem Herzen, im guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und in der Umsetzung heißt das, in dem Stiften von Frieden wird praktisch, was alle Unterweisung in deinem Leben bewirkt. Du kannst nach außen hin ein super Fest sein. Du kannst zig Predigten gehört haben. Du kannst regelmäßig deine Bibel lesen. Aber eins wird deutlich, was wirklich davon hängen geblieben ist, und ihr alle kennt das, jede Unterweisung bringt gar nichts, wenn es nicht umsetzt. Es gibt ein paar Leute, die sagen, sie brauchen nicht mehr Schule. Ich bei JFC arbeite, ich als Mitarbeiter finde, ich kann immer etwas machen. Und wenn ich nur eine einzige Sache lerne und die umgesetzt habe, hat es sich gelohnt. Ich habe so viel in meinem Kopf, aber das umsetzen. Und das sagt Paulus deutlich, du kannst so viel gelernt haben über Gott, über sein Wort. Aber das Endziel aller Unterweisung ist Liebe. Im Stiften von Frieden wird praktisch, was alle Unterweise, die du jemals gelernt hast, was es in deinem Leben bewirkt hat. Kannst du deinen Ehepartner lieben, nicht nur in guten, auch in schlechten Zeiten? Kannst du Menschen, die anders sind als du, kannst du sie lieben? Kannst du vergeben? Das ist mir jahrelang sehr schwer gefallen, aber durch das Vorbild von anderen habe ich lernen können, kleine Schritte tun. Und diese kleinen Schritte haben mich ermutigt, größere Schritte zu gehen. Es ist niemals zu spät,
dass Gott dein Leben verändern kann in diesem Moment. Es gibt Menschen, die Versöhnung sehr, sehr schwierig erleben. Und der Anfang muss der sein, dass du sagst, ich will mein Leben verändern. In meiner Ehe, in meiner Familie, in Menschen mit dem Mitarbeiter. Und das wäre mein Wunsch heute Morgen, wenn wir hier weggehen und sagen, ja, das soll meine Mission sein. Ich möchte die Zielsetzung für mein Leben. Ich möchte einen Frieden um mich herum. Ich möchte den Auftrag Jesu erfüllen, weil Jesus mir Frieden gegeben hat, weil er mir vergeben hat.